Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 24. April 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Jetzt ganz wichtig, das neue Printmagazin von Nebelspalter ist jetzt rausgekommen mit dem absoluten bahnbrechenden Titel «Die Außerirdischen». Wir haben keine Ahnung, wer das ist. Ihr könnt selber raten, wer das könnte sein. Es ist eine Ausgabe, die sich mit dem Phänomen Außerirdische auf eine Art befasst und ihr selber noch nicht wisst, glaubt mir daran oder glauben wir nicht. Was auf jeden Fall richtig ist, die Schweiz hat einen unglaublichen Beitrag an die Vorstellung geleistet, dass es irgendwo noch anderes Leben gibt auf dieser Welt. Erich von Däniken, der jetzt gerade gestorben ist im Januar, ist einer der absolut wichtigsten Autoren weltweit von diesem Thema. Was auch erstaunlich ist, wenn man so denkt, wie die Schweizer bodenständig sind. Aber Erich von Däniken hat wirklich eine unglaubliche Fantasie gehabt. Und der Donald Trump hat auch viel Fantasie, deshalb kommt er bei uns auf den Cover. Dann das Zweite, was wichtig ist, ihr habt gesehen, die unglaublich schöne Zeichnung. Wenn ihr auch so gut zeichnen könnt, macht mit an dem Karikaturenwettbewerb, den der Nebelspalter auslobt. Das ist im Fall eine alte Tradition. Der Nebelspalter hat das immer so gemacht und hat ein paar der berühmtesten Zeichner, nicht zuletzt den Karl Böckli, so gefunden. Also macht mit, wenn ihr gerne zeichnet, macht mit, wenn ihr Witz habt, macht mit, wenn ihr etwas auslösen wollt. Mit der Zeichnung, ich kann euch garantieren, Karikaturen sind nach wie vor eines der stärksten Mittel der Kommunikation. Gut, gehen wir gerade in Medias Res. In einem sehr bemerkenswerten NZZ-Interview hat Katharina Fontana, der Rudi Walser und der Tobias Straumann interviewt zum Zustand von der Wirtschaft in der Schweiz, oder besser gesagt, das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, ist interessant, oder? Sie fängt an mit dem Entscheid vom Bundesrat, dass man ja die Konzernverantwortungsinitiative faktisch mit einem indirekten Gegenvorschlag direkt umsetzt und darüber ausgeht, als das, was die EU beschlossen hat. Und das kommt sehr oft vor im Bundesrat. Ich habe heute eine Geschichte gemacht, die zeigt, wie das gelaufen ist bei der Nachhaltigkeitsinitiative. Ich habe dort den Antrag vom Bundesrat Beat Jans, und das ist auch bei der Konzernverantwortung der Beat Jans, wo sozusagen der Bundesrat, der auf dem Papier ja bürgerlich ist, übertölpelt hat. Damals, vor einem Jahr, ist es ihm gelungen, gegen den Widerstand von Albert Rösti, alle Auswirkungen negativer Art von der Zuwanderung abzutemperieren. Der Albert Rösti hat gefordert, dass man reintut, dass die Zuwanderung auch ein paar negative Auswirkungen hat. Und auf der anderen Seite hat er es geschafft, dass man die Auswirkungen von der Initiative tut als schlimmer darstellen, als sie sind. Also er hat zum Beispiel auch reingeschrieben, man müsse dann möglicherweise die Kinderrechtskonvention sind betroffen, die Flüchtlingskonvention, überhaupt die Europäische Menschenrechtskonvention. Das hat Albert Rösti draussen haben, weil das Zitat offensichtlich falsch ist. Aber er hat keine Unterstützung bekommen von seinen bürgerlichen Bundesratskollegen. Darum ist es dann so reingekommen, und der Beat Jans hat genau das gemacht. Er hat dann sowohl im Parlament wie jetzt im Abstimmungsbüchli ist eben zum Beispiel erwähnt, dass die Menschenrechtskonvention und Kinderkonvention auch irgendwie tangiert sind durch die Nachhaltigkeitsinitiative. Und im Interview tut der Tobias Straumann genau das kritisieren. Er sagt, im Falle auf aussen, dass sich nur noch jeder Bundesrat zunehmend nur noch um seine eigenen Geschäfte kümmert und in jene der anderen nicht hineinredet. Das sei aber nicht gut. Ein Kollegialgremium müsse wichtige Themen gemeinsam durchdiskutieren.
Genau, aber ich muss es noch ein bisschen verschärfen. Oder der Witz ist, dass ja vor allem die Linken von dem profitieren. Du hast es ja gesagt, jetzt beim Beat Jans. Die Linken profitieren viel mehr davon als die Bürgerlichen. Und warum ist das so? Weil die Verwaltung links ist. Und die bürgerlichen Bundesräte haben schon mal das Problem, dass sie in ihrer eigenen Verwaltung, in ihrem eigenen Departement viel zu wenig aufpassen, was da alles durchkommt. Und nachher bringt das eigentlich den bürgerlichen Bundesrat nichts, wenn sie linke Vorlagen können durchbringen ohne Widerstand von den anderen Kollegen. Weil sind sowieso keine bürgerliche Vorlagen. Das ist eigentlich eines der grossen Elend. Und du schilderst das gut, bei den 10 Millionen Schweiz ist völlig klar, die Verwaltung hat ein enormes Interesse an dieser Zuwanderung, weil das gibt mehr Macht. Das gibt der Bürokratie mehr Macht. Mehr Menschen heisst mehr Steuereinnahmen, es heisst auch mehr Kontrolle, es heisst mehr öffentliche Dienste, es heisst mehr Regulierung werden nötig. Es ist vollkommen klar, warum die Bundesverwaltung so unglaublich geil ist. Und es ist noch doppelt geil, weil die Bundesbeamten wohnen in Bern, wo es nicht so viel Zuwanderung gibt. Sie sind gar nicht so betroffen von dem. Sie wissen nicht, wie es in Schlieren aussieht. Sie wissen nicht, wie es in Schwammendingen sich anfühlt, sondern sie hocken in ihrem schönen rot-grünen Gärtchen und sind nie betroffen. Was ist noch sonst interessant an dem Interview? Es sind ja gleich zwei absolut ausgewiesene Kenner von der Wirtschaft.
Ja, der Tobias Straumann, der verweist auch noch darauf, dass die Wirtschaftsbeziehungen halt sehr rechtlich geworden sind. Und zwar insbesondere auch international rechtlich, oder? Der Regulierungsdruck international hat massiv zugenommen. Er erwähnt die OECD, wir haben die Woche über die Mindeststeuer geredet, G20 ist auch so ein Gremium, die EU natürlich, wo wir jetzt mit den Rahmenverträgen noch mehr uns andienen, ich muss wirklich sagen andienen. Die UNO tut auch so regulieren, es ist ja gerade kürzlich jemand an ein UNO-Gericht gelangt, weil er mit einem Bundesgerichtsentscheid nicht einverstanden war in Sachen integrativer Schule. Es gibt lauter internationale Gremien, die immer neue Vorschriften erlassen. Und wenn eben der Bundesrat und die Verwaltung nicht sehr kritisch prüfen, und das machen sie eben, weil sie auch links sind in der Verwaltung, nicht, oder? Dann passiert halt nichts. Tobias Straumann sagt, oder, in der Verwaltung arbeiten mehrheitlich Leute, die die internationale Verrechtlichung eine gute Sache finden. Und das macht es natürlich dann unglaublich schwierig für den Bundesrat, der vielleicht noch anschauen würde, oder auch das Parlament, oder, wo eine unglaubliche Anzahl von so Regulierungen auf den Tisch bekommt. Und wirklich, das wird dann schwierig für die, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dann kommt eben sehr viel durch.
Genau. Und was sie auch bestätigen, und einfach will ich noch an Walter Thurnherr erinnern, mein Lieblingsbundeskanzler. Auch sie betonen, die Verwaltung ist eigentlich die grösste Macht geworden in der Schweiz. Und sie hat da gegenüber der Wirtschaft eine enorme Macht. Immer in der Offensive, heisst sie in dem Interview. Und das ist wirklich einer der Kern von unseren Problemen. Ungewählte Bundesbeamte haben einen Spielraum bekommen, den sie früher noch so nie hatten. Und die Bundesbeamten sind eher links. Und das ist auch noch der Grund, warum die Verbände fast nichts mehr ausrichten können. Warum? Weil die meisten Funktionäre viel zu fest eigentlich so denken, die Verwaltung selber. Sie sind selber Etatisten geworden, sie sind selber Fans von der Internationalisierung, weil sie das gegenüber der Privatwirtschaft eben auch stärkt. Oder? Weil der Verband hat ja eigentlich, was ist, warum gibt es einen Verband? Weil der Verband kann immer so tun, wir kennen Bundesbern. Und dass sie Bundesbern kennen, für das zahlen sie einen Preis, nämlich die Anbiederung an Bundesbern. Gut, noch gehen wir zum anderen. Ja?
Noch ein Aspekt von Rudi Walser möchte ich schon noch bringen. Er sagt, das Vernehmlassungsverfahren sei komplett ausgeufert. Oder früher hat man vor allem die Spitzenverbände angehört. Heute äußern sich irgendwelche zahlreiche, natürlich linksgrüne Nichtregierungsorganisationen, wo man dann, weil man so pseudo-quantitativ das auswerten, gleich viel zählt wie eben ein Gewerbeverband oder ein Economie Suisse. Das ist komplett absurd. Und dann sagt er einen interessanten Satz, der das bestätigt, was du jetzt gesagt hast. Für die Verwaltung ist die Vernehmlassung zu einem nützlichen Instrument geworden. Sie kann damit fast nach Belieben jonglieren und ihr genehme Interessen einfließen lassen. Und das finde ich schon, das finde ich schon verrückt, weil das Instrument hat eigentlich genau das Gegenteil wählen. Für die Interessen der Verwaltung beeinflussen mit den Kreisen, die wirklich betroffen sind und dafür sorgen, dass man keinen Blödsinn reguliert. In der Wirtschaft oder auch sonst überhaupt in unserer Gesellschaft. Und jetzt ist offenbar das Gegenteil der Fall.
Genau, und warum ist das Gegenteil der Fall? Weil ein Teil der Wirtschaft das Gefühl hat, Europa ist so wahnsinnig wichtig, dass sie dort der Bundesverwaltung eigentlich immer recht geben. Oder? Ich meine, man sieht es auch bei den Rahmenverträgen, die clearly total miserabel sind. Wirklich miserabel. Und dass sich die Wirtschaft das aufschwätzen lässt von der Verwaltung, dass die Rahmenverträge sollen gut sein, ist spektakulär. Und warum macht das die Wirtschaft? Weil die Wirtschaft sich schlecht informiert über Europa, weil die Funktionäre in ihren eigenen Verbänden europhil sind. und sie sich nicht mehr um das kümmert. Und das gibt der Verwaltung einen wahnsinnigen Machtanspruch, solange dass die EU immer noch da ist. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Erkenntnis aus dem Interview, wo auch gesagt wird, oder was wir auch immer wieder sagen, die Europafrage hat halt die Wirtschaft massiv geschwächt, wie sie gespalten hat. Das Gleiche ist bei den Bürgerlichen. Und solange das der Fall ist, hat die linke Verwaltung eine unglaubliche Macht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch etwas Interessantes zeigt, wieso die Macht in der Schweiz verteilt ist. Die Handelszeitung hat die besten Steuerzahler von der Schweiz angeschaut. Ja, was sind da die Ergebnisse?
Das ist verrückt. Die vier grössten Steuerzahler, das ist Trosch, Nestle, Novartis und UBS, liefern zusammen 3,4 Milliarden Franken an Schweizer Fiskus ab. Ich tue es rasch ablesen. Roche 1,29 Milliarden. Das ist eine unglaubliche Summe. Nestle 875 Millionen, die UBS 478 Millionen, Novartis 765 Millionen. Eine unglaubliche Summe, die die abliefern. Wo man einfach einmal denken. Oder ihr da aussen, wo manchmal das Gefühl habt, ja, die Grosskonzerne sind so wahnsinnig schlimm. Oder? Das Gegenteil ist der Fall. Die zahlen den Staat, der nachher Strassen baut und Bahn subventioniert und so weiter. Also alle die Linken, die immer die Wirtschaft bekämpfen, müssen eigentlich jetzt, wo die Zahlen bekannt sind, eine Demonstration machen vor diesen vier Konzernen mit «Danke Roche, danke Nestle, danke Novartis, danke UBS vor allem auch. Zürich Versicherung ist dann auf dem fünften Platz, oder? Wenn man die dazu zählt, oder? Dann ist man nochmal 500 Millionen mehr, also ist man bei fast 4 Milliarden Franken, wo der Fiskus überkommt. Vielleicht noch, weil einige Basler Firmen dabei sind und auch ich weiss, dass Basler zulassen. Basel Stadt nimmt Unternehmenssteuern von diesen grossen 864 Millionen ein. Das ist ein Drittel vom ganzen Budget von Basel Stadt. Das ist komplett absurd. Basel wäre eine verarmte Stadt, wenn sie nicht schauen zu diesen Steuerzahlern.
Und es zeigt noch einmal, wie unendlich stark die Konzerne könnten sein gegenüber der Bundesverwaltung, wenn sie in der Europafrage würden mit diesen Hardball spielen. Das ist nämlich der Punkt. Solange sie in der Europafrage immer schön nachschwätzen, was die Verwaltung will, sind sie in allen anderen Fragen schwach, wie sie sich erpressen lassen, oder? Roche hat ja wirklich das Gefühl, sie gehen unter, wenn die Personenfreizügigkeit nicht mehr da ist. Tönt ihr mal informieren? Nein, ihr würdet nicht untergehen. Und wenn ihr mal einmal würdet sagen, bilaterale 3 brauchen wir nicht, dann hättet ihr auch einen ganz anderen Einfluss, wenn es um Preise geht von Medikamenten. Ihr könntet den Bund viel mehr unter Druck setzen, aber ihr macht es nicht, weil ihr, ja, ich weiss auch nicht, Machtpolitik nicht mehr gut beherrscht und keine Ahnung haben. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo ein bisschen zeigt, wo das Problem liegt. Ein Botschafter, Daniel Woker heisst er. Wir haben den beide kennt, den kennen wir schon. Das ist ein ganz linker Diplomat und beweist wieder einmal, dass er eigentlich zu einem NGO gekommen ist. Der hat einen Gastkommentar geschrieben. Dominik, um was geht's?
Ja, der ist bei TH Media erschienen und er sagt, wie Akademiker den Hirtenkriegern der SVP im Kampf gegen die EU helfen, und er schiesst vor allem aufs IWP, aufs Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, und er fängt an mit dem berühmten Satz von Daniel Moynihan: jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Und nachher bringt er aber lustigerweise wirklich, er bringt nur seine eigenen Fakten. Also er tut zum Beispiel das Gutachten von Professor Marc Schelker von der Uni Freiburg, wo auch, glaube ich, noch in einem Beirat ist vom IWP. Das tut er kritisieren, weil es annehme, dass die bilateralen 1 und 2, dass die weiterlaufen. Und das stimmt gar nicht. Also der Herr Woker hat das Gutachten gar nicht gelesen. Der Schelker nimmt genau die Zahlen und alle Annahmen, wie sie der Bund genommen hat, und tut einfach die Zahlen genau unter die Lupe nehmen und darstellen. Man hat nichts gerechnet, Marc Schelker. Also völlig wirr, wirklich völlig wirr. Und dann kritisiert er den Professor Paul Reichli für sein Gutachten in Sachen Ständemeer. Aber kein einziger, nicht einmal einen halben Satz auf irgendein Argument von Herrn Reichli eingehen, sondern nur Er tut offenbar irgendwo das Wort Unterwerfungsvertrag verwenden, oder? Also sozusagen, man macht auf Kontaktschuld. Wenn einem Herr Botschafter Wocker das Argument ausgibt, macht man einfach auf Kontaktschuld. Und es ist oberpeinlich. Ich finde es auch peinlich für die Media. Ich meine, man muss schon auch bei Gastbeiträgen, man muss ein bisschen anschauen. Und dann muss man halt dem Herrn Wocker sagen, schauen Sie, tun Sie bitte zuerst die Sachen lesen, machen Sie einen substanziellen Beitrag, dann bringen wir ihn gerne bringen.
Gut, ich meine, der Tagi tut natürlich selber so denken, deshalb fällt ihm das teilweise gar nicht auf, was da Daniel Wocker erzählt. Und zweitens muss ich sagen, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, man sieht dann eben, wie die Leute denken. Ich meine, Daniel Wocker ist pensionierter Diplomat, selbstverständlich, aber es steht für die Kultur von Meda, wo man halt immer wieder mit grosser Überraschung feststellt, es ist ein NGO geworden. Es ist ein NGO geworden von Linken. Und was ich auch ganz peinlich finde, ist genau, was du ein bisschen gesagt hast, oder? Wie die nicht damit umgehen können, dass es gut ausbildete Leute gibt, die anderer Meinung sind. Oder?
Genau.
Meine Akademiker helfen den Hirtenkrieger. Was ist das für ein Arroganz-Wesen? Der Herr Wocker, sind den Hirtenkrieger für ihn weniger wert? Und die Akademiker sind eben die Grossen.
Natürlich.
Und es stört ihn ganz offensichtlich, dass auch Leute mit Doktortitel die SVP könnten gut finden. Und es gibt sehr viel mit Doktortitel, die wahrscheinlich auch akademisch ein bisschen mehr drauf haben als der Daniele Wocker, der diplomatisch und wissenschaftlich nichts geleistet hat, nichts geboten hat. Ich meine, es ist doch peinlich, ein Christoph Schaltegger, der so viel wissenschaftliche Arbeit geleistet hat. Auch wir, die beide kennen, die Studie vom IWP, ich bin überzeugt, Daniel Wocker hat keine einzige von diesen Studien gelesen. Die sind so faktenreich, die sind so sorgfältig. Aber sie sind halt aus einer liberalen Sicht, Und der Herr Wocker ist ein Linker, vielleicht sogar ein Marxist. Der kann das nicht gut finden und er ist nicht einmal ehrlich genug. Das ist ja schlimmer. Früher waren ja die Linken ehrlich gewesen. Sie haben gesagt, wir glauben an Karl Marx, wir haben eine andere Perspektive, wir bekämpfen die Bourgeoisie, Wissenschaft bekämpfen. Fair enough. Heute tun sie so, als wären sie die Normalen, als wären sie näher bei den Fakten dabei, sind sie unglaublich schludrig mit den Fakten, wie wir ja immer wieder auch müssen. Nachweisen. Gut, gehen wir zurück zu einem anderen Thema, das dann sehr erfreulich ist. Der Otto Piller, Altständerat aus dem Kanton Fribourg, hat gehört offensichtlich zu den Leser von meinem Memo und hat eine Replik geschrieben. Dominik, was ist dort der Inhalt?
Ja, die Replik geht darum, ob die SP ein Arbeiter Partei Sigi, oder? Er lese zwar dein Memo gern, aber da liegst du jetzt einfach falsch. Wann war denn die SP eine Arbeiterpartei? Also er tut sozusagen dich kritisieren, nicht weil du sagst, sie ist jetzt keine Arbeiterpartei mehr, sondern sie sei es gar nie gewesen. Und er erzählt es am eigenen Beispiel. Er ist mittlerweile 84, ich habe nicht gewusst, wirklich, also ich kenne ihn noch als Ständerat und dann als Chef vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Er sei über 60 Jahre Mitglied bei der Partei. Er sei dort beitreten als einer von 8 Söhnen auf dem Land im Sensebezirk. Und er hat mit seinen Brüdern, sie sind offenbar mal das Dritte, zusammen im Grossen Rat für die SP, hat fast eine eigene Fraktion können machen, vermutlich, im Grossen Rat vom Kanton Freiburg gewesen. Sie haben sozusagen die SP aufgebaut im Sensebezirk, natürlich zum gegen die Übermacht von der KK, von der späteren CVP, vorzugehen. Und sein Argument ist sozusagen, die SP ist nicht die Partei der Arbeiter, sondern eben die Partei von denen, die aufgestiegen sind, auch von einer gewissen Elite. Er hat nachher zuerst eine Lehre gemacht und dann studiert, oder? So argumentiert er eigentlich. Und er kommt auch mit dem Willy Richard, der sagt, wir sind eigentlich die Partei von denen, die die Arbeiter eben ausbildet und sozusagen wie auflupft, oder? Wir müssen die Arbeiter bilden, damit sie der SP treu bleiben. Also eben doch irgendwo durch eine elitäre Partei. Das ist ein bisschen die Aussage von ihm.
Was aber wirklich interessant ist, ist, oder? Otto Piller ist, genau wie du sagst, ist ja selber ein Aufsteiger und kommt aus dem Arbeitermilieu, Kleinbauernmilieu, schildert das sehr eindrücklich, 8 Brüder, wie du es gesagt hast. Aber die heutige SP ist eben nicht mehr eine Partei der Aufsteiger, sondern es ist eine Partei der Arrivierten. Es ist meistens eine Partei sogar von ehemaligen Bürgertöchterli und Bürgersöhnli. Der Zürichberg ist heute die SP. Und dort finde ich, dort sieht der Otto Piller einerseits richtig, Es sind viele Leute, eben auch der Hubacher, viele von den alten Sozialdemokraten, die wir noch kennt haben, sind selber von der Ausbildung her nachher auch Akademiker gewesen und haben sich aber für die Arbeiter eingesetzt. Zum Teil, wie sie selber aus dem Milieu gekommen sind, zum Teil aber auch aus Überzeugung, wie sie auch die Arbeiter kennt haben. Und was heute anders ist, ist einerseits die Herkunft, das habe ich angesprochen, die sind wirklich bürgerlicher Herkunft, heute die meisten Sozialdemokraten. Und das Zweite ist, und das finde ich, ist viel, viel schlimmer, sie hören gar nicht mehr auf die Leute, die sie wollen, vertreten. Ich glaube, Otto Piller hat eben trotzdem, und sicher auch wegen der Herkunft, er hat gehört auf die einfachen Leute und gefragt, wie sehen die die Welt, was brauchen die? Und die Leute haben dann gesagt, ja, wir brauchen den AHV oder wir brauchen das und das. Und was ich auch spannend finde, er bringt auch die Schwarzenbach-Initiative, das finde ich wahnsinnig.
Das
und
ist super.
Und dazu, dass die SP Freiburg damals auch Mühe gehabt hat, dort ein Nein durchzubringen. Also schon damals war Migration im Arbeitermilieu ein Riesenthema gewesen. Und heute ist das ganze Arbeitermilieu, sind wir ehrlich, bei der SVP. Die SP hat früher die Leute aber noch vertreten, die haben der SP noch vertraut. Obwohl die SP immer bei der Migration probiert hat, eben ein bisschen Gegenstrom zu schwimmen. Aber was heute, glaube ich, der Riesenunterschied ist zu einem Otto Piller oder auch auf dieser Generation, die heutigen Leute hören gar nicht mehr. Die Juso, die gehen doch nie mit einem normalen, einfachen Typ im Aargau mit den weißen Socken, der mit dem Auto zur Arbeit will, reden. Sie reden nicht mehr. Und Otto Piller, da merkt man, der hat noch gewusst, welche Leute er vertreten will. Und was ich auch schön finde bei Otto Piller, etwas, was man bei der Linken heute auch nicht mehr so wahnsinnig häufig hört, ja, ich finde die Meinung einmal wirklich ärgerlich. Aber das gehört zu der Demokratie. Das finde ich wirklich ein riesen gutes Statement. Und ich muss ehrlich sagen, der Otto Piller hat mir sehr viel Eindruck gemacht. Ich finde den Brief wirklich irrsinnig. Ein 84-jähriger Sozialdemokrat, der immer noch Sozialdemokrat ist und das Leben lang wird bleiben, das hat er auch so betont. Aber wo man halt gleich merkt, hei, ist das eine andere SP geworden.
Das ist so. Also wirklich, er sagt ja das, er rege sich auf, aber das gehöre zur Demokratie, sagt er zu deinem Memo, das musst du den Zuhörern noch klar machen.
Ja, oder? Genau.
Und aber das andere habe ich auch gefunden, aber er sagt, er hätte müssen kämpfen, dass es ein Nein zur Schwarzenbach-Initiative gibt. Heute musst du in der SP nicht mehr kämpfen, dass man über Zuwanderung nicht redet und dass man über Gewalt von Ausländern nicht redet, sondern das ist dann pure Ideologie. Darum glaube ich, natürlich stellt er vieles ein bisschen anders dar, weil er es anders erlebt hat, als es du geschrieben hast. Aber am Schluss sind wir gar nicht so weit voneinander weg, habe ich das Gefühl.
Absolut. Und ich glaube eben, schon nur, dass er mich liest, zeigt ja, dass er ein spezieller Sozialdemokrat ist, weil die jungen Sozialdemokraten, die rufen zwar immer aus über das, was ihr schreiben, aber richtig lesen, glaube ich nicht, dass sie sich das antönt. Das halten sie gar nicht aus. Ja gut, das war es Bern einfach an dem 24. April 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf neberspalter.ch. Tönt uns unterstützen, wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, und ihr findet es ja gut, sonst würdet ihr gar nicht hören. Könnt uns abonnieren oder ihr könnt mit Spenden uns auch unterstützen. Am Schluss von den Shownotes seht ihr, wie das könnt machen. Jeder Betrag ist gut. Das muss nicht ein Millionenbetrag sein, so wie unsere Bundesbeamten gerne irgendwie Gelder sprechen. Nein. Wir können auch mit kleinen Beträgen diesen Bundesbeamten auf den Leib rücken. In dem Sinn, macht es gut und könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht Beamte seid. In dem Sinn, macht es gut, schönes Wochenende und wir hören uns wieder am Montag, gleichen Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch